Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Die Forderungen für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon werden lauter. Am Rande der UN-Vollversammlung in New York haben ja die USA und Frankreich einen Vorschlag vorgelegt, forderten eine dreiwöchige Waffenruhe. Aber der israelische Ministerpräsident Netanyahu sagt, dass man die Hisbollah weiter angreifen werde. Die Angriffe, sie gehen weiter. Es sollen mehr als 700 Tote seit Montag sein, laut libanesischen Angaben. Ich sprach dazu mit dem ARD-Korrespondenten in Tel Aviv. Und ich fragte ihn zuerst, vor einer Stunde war das, und ich fragte ihn zuerst einmal, wie ist die Lage aktuell im Norden Israels?
Ja, wir hatten gerade wieder Raketenalarm. Man kann das ja immer in dieser App hier sehen. Da ist wieder die Region Haifa betroffen. Das ist ja die drittgrößte Stadt in Israel. Da gab es Alarm. Auch am See Genezareth in Tiberias gab es Alarm. Und wir hatten heute Nacht tatsächlich wieder einen Raketenalarm in Tel Aviv. Die Raketen im Norden, die kommen aus dem Libanon. Die Rakete in Tel Aviv, das war offenbar eine Boden-Boden-Rakete, die aus dem Jemen von den Houthi-Rebellen abgefeuert wurde und die dann abgefangen wurde auch. Aber insgesamt ist die Lage schon sehr angespannt. Gleichzeitig gibt es auch Berichte über israelische Angriffe im Libanon. Gestern allein hatte es ja fast 100 Tote gegeben nach libanesischen Angaben. Also die Auseinandersetzung geht weiter.
Jetzt soll ja ein Einsatz israelischer Bodentruppen im Libanon kurz bevorstehen. Was hören Sie darüber?
Es gibt die Vorbereitungen, es gibt die genehmigten Einsatzpläne schon seit Wochen. Es gibt jetzt auch die Verlegung von Truppen aus dem Gazastreifen, zehntausende Soldaten in den Norden. Es gibt entsprechende Übungen, die stattfinden, wo offenbar eine Bodenoffensive geübt wird. Es gibt Aussagen, gerade jetzt in den letzten Tagen, von Herzi Halevi, das ist der Generalstabschef, der seinen Soldaten gesagt hat, eure Stiefel werden feindliches Gebiet betreten und sie sozusagen darauf eingeschworen hat. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ist das jetzt ein reales Szenario? Ich glaube schon, dass es noch viele Kräfte gibt, die das am Ende verhindern würden, weil das natürlich ein schwieriger Einsatz ist im Libanon gegen die Hisbollah. Oder ob das dann eben nochmal ein Mittel ist, auch um den Druck zu erhöhen, möglicherweise um eine Feuerpause zu erreichen. Wobei man muss Zweifel haben, ob Israels Regierung das will und ob nicht doch die Region jetzt hier in eine weitere Eskalation, das heißt auch den Einsatz von Bodentruppen, hineinsteuert.
Und wie schätzen Sie das ein?
Also es ist möglich. Das Problem ist, es gab ja die Initiative der USA und Frankreichs. Auch arabische Staaten haben sich beteiligt. Insgesamt über 20 Staaten haben das unterschrieben, die gesagt haben, wir brauchen jetzt 21 Tage Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon und dann eben Verhandlungen darüber, wie es dort weitergehen könnte. Die israelischen Ziele sind ganz klar. Man möchte die Bedrohung der Hisbollah von der Grenze weghaben. Das wäre ja auch geltendes Völkerrecht. Das möchte Israel mindestens durchsetzen, denn auch aus dieser Zone hat die Hisbollah in den letzten Monaten heraus operiert und immer wieder Ortschaften und Menschen dort jenseits der Grenze beschossen. Das ist eine große Gefahr. Das möchte man durchsetzen. Wahrscheinlich glaubt Israels Regierung, zumindest wenn man den Aussagen von Benjamin Netanyahu folgt, der tatsächlich auch das Land auf einen weiteren Kampf eingeschworen hat und jetzt nicht danach klingt, dass er sich auf eine Feuerpause einlassen würde, dass das eher militärisch geht als diplomatisch. Aber es gibt im Hintergrund noch viele Bemühungen und gleichzeitig auch viele Enttäuschungen über die Aussagen von Netanyahu.
Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Und damit so wichtig. Meldungen des Tages kurz zusammengefasst. US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine bei einem Treffen mit deren Präsidenten Volodymyr Zelensky weitere Unterstützungen, jetzt wo man einen Siegesplan habe, zugesagt. Russland würde den Krieg nicht gewinnen, die Ukraine würde ihn gewinnen, würde bestehen, so Biden.
Russia will not prevail in war. Russia will not prevail. Ukraine will prevail and will continue to stand by you every step of the way.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrer Rede vor der UN-Vollversammlung vor einer nachlassenden Unterstützung für die Ukraine gewarnt. Martin Ganselmeier.
So nachvollziehbar der Wunsch nach Friede sei, so falsch wäre ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Folge wären mehr Kriegsverbrechen, nicht weniger, möglicherweise auch in anderen Ländern, sagte Baerbock. Die Bundesaußenministerin appellierte an die UN-Mitgliedstaaten, Putin zur Aufnahme von Verhandlungen aufzufordern. Wörtlich sagte Baerbock, wenn Russland seinen Angriff einstellt, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, ist es mit der Ukraine vorbei.
Trotz der Atomdrohung von Russlands Präsident Putin sieht der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makejew, keine Eskalationsgefahr. Das sagte uns Makejew in diesen Informationen am Morgen.
alles, was Russland seit 2,5 Jahren macht, ist, Russland versucht, Länder und Menschen einzuschüchtern. Und wir haben es als Ukrainer schon 1000 Male gezeigt, dass man auf diesen terroristischen Druck und Einschüchterung stark reagieren muss. Und wir haben es auch gezeigt, wir erreichen jetzt viele Ziele in Russland mit unseren weitreichenden Drohnen. Wir haben jetzt eine Inkursion in Kursk Oblast gemacht. Wir haben schon Tausende von Russland erklärten roten Linien überschritten und es ist nicht zur Eskalation gekommen. Deswegen, man braucht ein bisschen mehr Mut.
Nach dem Eklat bei der konstituierenden Sitzung des Thüringischen Landtags gestern sagte Mario Vogt von der CDU bei uns heute im Programm.
Ich glaube, dass das gestern ein erster Testlauf war und dementsprechend muss man sich da auf alles auch gefasst machen. Ich glaube nur, dass man jetzt nicht deswegen irgendwie kopflos unterwegs sein sollte, sondern muss das jetzt mit Ruhe und Umsicht angehen. Das Thüringer Verfassungsgericht wird die Auslegung der Verfassung betreiben und ich bin mir sicher, dass sie feststellen werden, also weil das war so augenscheinlich gestern, dass da Rechte von Fraktionen des Parlaments, von Abgeordneten, die ein freies Mandat haben, eingeschränkt worden sind, Abstimmungen nicht stattfinden konnten, dass man dann zu einer Verfahrensweise kommt, die am Samstag hoffentlich dann einen Thüringer Landtagspräsidenten in einer geheimen Wahl ermöglicht.
Mit dem Rentenpaket 2 will die Ampelkoalition das durchschnittliche Rentenniveau für die kommenden 15 Jahre bei 48% des Durchschnittseinkommens festschreiben, gegen den Widerstand der FDP. Katja Mast von der SPD betonte hier in unserer Sendung auch die Wichtigkeit der Reform für die jüngere Generation.
Für die junge Generation, die heute schon wissen, wenn wir nichts ändern, läuft ja die Stabilisierung des Rentenniveaus aus. Das heißt, sie müssen heute schon mehr bezahlen, also deutlich höhere Beiträge bezahlen, werden deutlich weniger bekommen. Und wenn die Rentenpolitik von Friedrich Merz sich durchsetzt, müssen sie auch noch bis 70 arbeiten. Also sie haben am Schluss gar nichts von der gesetzlichen Rente oder viel weniger als heute. Und deshalb ist diese Leistungszusage auch so wichtig für die junge Generation.
Was macht die FPÖ, um ihren stramm rechten Kanzlerkandidaten Herbert Kickl so stark vor der Parlamentswahl in Österreich? Diese Frage hat uns die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle so beantwortet.
Die Unzufriedenheit ist sehr groß. Auch der Wunsch zu einer Rückkehr zu dieser ehemals großen Koalition, also Sozialdemokratie und Konservative gemeinsam, ist auch nicht sehr ausgeprägt. Die Frage ist aber dann dennoch, selbst sollte Herbert Kickl diese Wahl gewinnen, findet er einen Koalitionspartner oder finden dann doch eher die anderen Parteien, vielleicht müssten es dann aber sogar 3 sein, gemeinsam zusammen gegen Herbert Kickl. Allerdings verbindet die anderen Parteien wenig, außer das Motiv, Herbert Kickl eben nicht zu unterstützen.
Die österreichische Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle war das.